Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Es ist mal wieder Zeit für ein Vielen-Mann-Update mit Stefan Wolk. Denn unser letzter Podcast war im April letztes Jahr. So, vielen ist wahrscheinlich Vielmann so durch die Präsenz in den Innenstädten und auch durch die fast ikonischen TV-Spots aus den 90ern, 20ern, weiß nicht, 2000ern bekannt. Über 90% Markenbekanntheit, glaube ich, ist der aktuelle Stand. Und was dabei völlig unterschätzt wird, wenn man nämlich so die alten TV-Spots sieht und die Läden, wie innovativ eigentlich Vielmann ist. Also falls du keine der alten Folgen mit Stefan gehört hast, ist es eine sehr gute Idee, dass du jetzt eingeschaltet hast. Denn wir sprechen darüber, was seit 2024, seit April so passiert ist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und dieser besagte Stefan Wolk, Director E-Commerce bei Vielmann, sitzt jetzt wieder bei mir. So, lieber Stefan, schön, dass wir mal wieder schnacken können.
Ja, moin, freut mich da zu sein.
So, Stefan, viel passiert wahrscheinlich wieder seit April. Wir haben keine große Agenda geplant, sondern eigentlich nur vier Buzzwords in den Raum geschmissen, so ungefähr. Ich habe vorher nur bei Statista mal reingeschaut. Es werden 9,3 Millionen Brillen in Deutschland verkauft, 6,7 Millionen davon bei Vielmann, also grob 70%. Das sind die Zahlen, die Statista sagt. Stimmt das?
Also ungefähr so stimmt es. Ne? Also irgendwie in der Range, so ganz grob zur Einordnung, wir haben in Deutschland 5% der Geschäfte, bisschen über 30% des Umsatzes und ja, irgendwas so zwischen 65-67% des Absatzes. Das heißt also, die Stückzahlen, die du gerade genannt hast, kommt ungefähr hin, ja.
Okay, also fast jeder, der in Deutschland eine Brille kauft, kauft sie bei euch. Und das, ich finde es einfach, ihr seid ein unglaublich faszinierendes Unternehmen, was da so passiert. Familiengeführt noch immer, trotzdem börsennotiert, auch eine spannende Kombination. Und ich habe so gesagt, ich habe Papa was wir jetzt mal reingeschmissen, über die ich mal sprechen wollte. Das ist A, das Thema Technologie, weil letztes Mal, als wir gesprochen haben, habt ihr gerade einen ziemlich dicken Relaunch hingelegt. Das Thema Omnichannel, weil ihr seid halt ein Paradebeispiel, dass Omnichannel funktionieren kann. Und das dritte noch auf jeden Fall, ja, um KI. Also ich kann keinen Podcast mehr machen, wo nicht KI drin vorkommt. Und bei euch weiß ich, dass da schon seit ein paar Jahren ein bisschen was passiert. Womit fangen wir an? Suchst du mal aus?
Oh, lass uns ruhig ein Update erstmal der Digitalisierung machen. Ne? Du hast gerade gesagt, letztes Mal haben wir über den Relaunch oder die Omnichannel-Plattform gesprochen, die wir aufgebaut haben, wo wir große Schritte gemacht haben und in den letzten Monaten halt immer mehr auch in Richtung der Omnichannel-Journey gegangen sind. Ne? Sie haben angefangen, die Plattform zu bauen. Scale ist ein Bestandteil, aber auch viele andere Komponenten gehören mit dazu und haben angefangen, die Online-Strecken einmal sauber aufzubauen. Da haben wir letztes Mal ja auch darüber gesprochen, was ist alles so notwendig gewesen, um überhaupt online tatsächlich unsere Produkte, also Kontaktlinsen, Brillen und Sonnenbrillen verkaufen zu können. Und gerade bei der Korrektionsbrille ist das halt eine riesengroße Challenge gewesen, die wir in vielen Teilen gut lösen konnten. So eins zu offenen Punkt ist noch so ein bisschen der Sehtest. Also wirklich, dass du komplett deine Sehwerte auch online oder über Distanz ermitteln kannst. Aber auch das, würde ich mal sagen, ist in den nächsten Jahren definitiv ein Thema, das noch kommen wird. Haben auch schon viel daran gearbeitet. Geht auch so im Laborsituation geht das schon, aber am Ende ist es dann halt immer auch abhängig davon, wie der Mensch in dem Fall das Smartphone bedient. Ne? Und da willst du halt auch kein Risiko eingehen. Deswegen ist das momentan noch ein Thema, was noch nicht über Distanz funktioniert. Aber auch da gibt es zum Beispiel ganz, ganz viele Digitalisierungsoptionen, wo der Kunde auch einen Teil selber machen kann, zum Beispiel bei so einem Sehtest im Laden, ne? Also wo du auch Zeit sparen kannst. Da haben wir auch schon drüber geredet. Unsere größte Herausforderung ist die Zeit. Damit unsere Kunden glücklich sind, müssen wir einfach immer schauen, dass wir Zeit sparen, weil Wartezeiten ist der Verhinderer, dass wir bei 100% Kundenzufriedenheit sind.
Ja, für alle, die es nicht sich vorstellen können, auch das größte Problem von Vielmann ist nach wie vor, glaube ich, zu viele Kunden, kann das sein.
Genau, das sagen wir so, schön, ist ein schönes Luxusproblem. Das äußert sich halt dann im Zweifel in Wartezeiten und das versuchen wir auch sukzessive seit Jahren schon, auch mit digitalen Mitteln, sowas wie Terminvereinbarung beispielsweise oder wenn Kunden zu uns kommen, kriegen sie halt, wenn sie jetzt keinen Termin haben, kriegen sie auch sofort eine verbindliche Aussage, wie lange das noch dauert, wie lange sie warten müssen. Dafür haben wir halt sehr, sehr viel investiert in Digitalisierung auch der Geschäfte. Inzwischen sogar so, dass die Stores über eine Software auch, die Mitarbeiter durch eine Software, die ihnen hilft, komplett die Planung auch zu machen. Also nicht nur die Personalplanung, sondern auch zu sagen, wann, wie viele Termine eigentlich, welche Optionen für Termine bereitstehen können. Auch da spielt KI übrigens eine große Rolle, weil wir uns viele historische Daten da angucken, aber auch sowas wie Wetter und so weiter, die damit reinspielen, wann welche Mitarbeiter da sind. Das rollen wir gerade sukzessive aus und sehen halt, dass das auch nochmal wieder ein Stück weit dazu führt, dass die Wartezeit sinkt. Und jede Minute Wartezeit sind halt knapp 100.000 Brillen mehr, die wir verkaufen können.
Oder Moment. Also jede Minute, also die durchschnittliche Wartezeit, die bei euch über alle Filialen dann da ist, die um eine Minute reduzieren, heißt 100.000 Brillen mehr verkaufen.
Genau, so ungefähr 100.000 Brillen, die wir mehr verkaufen können. Oder andersrum, 100.000 Kunden, die wir glücklich machen können, die nicht warten lassen.
Das ist die unökonomische Perspektive dann da drauf. Wie lange warte ich bei euch? Im Schnitt?
Also im Schnitt sind das ein paar Minuten jetzt inzwischen nur noch. Es hängt natürlich auch mal ganz viel von der Tageszeit ab und so weiter. Ne? Das sind so frequenzstarke Bereiche. Wir haben zum Beispiel mit der Terminvereinbarung, machen so um die 10 Millionen, 12 Millionen Termine, glaube ich, pro Jahr, haben wir schon sehr, sehr viel die Kurve quasi begradigt. Ne? Dass Leute eben auch nicht nur um 10 und um 16 Uhr kommen, sondern auch mal zu anderen Zeiten, weil sie einfach sehen, dass da eine Opportunität ist. Und das ist ja ein sehr beratungsintensives Geschäft, wo du auch weißt, da gehe ich nicht mal irgendwie für 2 Minuten vorbei und dann habe ich eine Brille gekauft, sondern es dauert ja schon ein bisschen länger. Und insofern ist das schon mal ein Mittel gewesen, das auch ein Stück weit zu verbessern. Aber es spielen ganz, ganz viele Sachen rein. Ich glaube, diese ganze Branche verändert sich halt immer mehr. Und das Spannende ist eigentlich, dass, ich würde mal sagen, so bis vor 10 Jahren Optik eigentlich genauso funktioniert wie vor 100 Jahren. Ne? Da gab es keinen großen Unterschied. So ein bisschen technologisch in den Messmethodiken, Sehwertbestimmung, ne? Oder auch die Anpassung der Brillen, da gab es schon ein bisschen Technologie. Aber das, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist schon ein Riesenschub, wo wir auch sehen, also weltweit, ne? Immer mehr auch in Richtung Digitalisierung, in Richtung Showrooming, Omnichannel hast du schon angesprochen. Ne? Also die Kunden kommen nicht nur vorbei, machen die Beratung und gehen dann mit einer Brille raus, sondern die sind halt einfach online vorher schon, ne? Also dieses Research-Online-Thema ist inzwischen in unserer Branche massiv angekommen. Und auch bei uns ist es so, dass irgendwo so zwischen 50% und 70% der Kunden, die im Laden kaufen, vorher oder währenddessen Kontakt mit unseren digitalen Angeboten haben. Ne? Also von Terminen oder den Store finden, aber eben auch schon Sachen vorkonfigurieren, sich informieren, Brillen aussuchen oder Fassungen aussuchen. Ne? Der Kunde guckt ja eigentlich immer nach der Fassung zuerst. Und die dann eben schon vorbereitet in den Laden kommen. Wenn sie dann da waren, können sie checken, ob die Brille fertig ist. Sie können einen Termin vereinbaren für die Abholung. Also all solche Sachen haben sich halt inzwischen etabliert in unserem Geschäftsmodell. Und deswegen können wir wirklich jetzt auch sagen, dass das Omnichannel-Thema für uns nicht nur ein neues ist, sondern wirklich ein etabliertes inzwischen.
Mhm. Beim Omnichannel kommt ja immer als erstes auch dann dieses Thema auf, wie kann ich das Ganze messen? Also wie kann ich halt diese Journey messen? Woran erkenne ich oder wie kann ich zuordnen, dass die Leute halt eben vorher halt eben schon online konfiguriert haben, sich vielleicht irgendwo inspiriert haben lassen und dann in den Laden reingehen und wie kann ich die Transaktionen dann entsprechend zuordnen? Und auch das Thema Attribution. Wie macht ihr das? Also wem weist ihr dann diesen Umsatz zu? Oder habt ihr da auch wie viele andere aufgegeben?
Nee, wir haben das deutlich, ich fange mal hinten bei der letzten Frage an. Wir haben das relativ clever, glaube ich, gemacht, weil viele andere haben sich ja überlegt, wir geben ein paar Prozente und versuchen das irgendwie aufzuschlüsseln und so weiter. Wir haben es gerade relativ einfach entschieden, haben gesagt, unsere Geschäfte sind ja quasi unser Core. Mhm. Da sind unsere Mitarbeiter, da ist primär auch der Kunde, um final dann eben seinen Service zu bekommen und seine Brille zu kaufen. Deswegen haben wir gesagt, alle Umsätze verschlüsseln wir direkt auf die Niederlassung. Mhm. Da gibt es natürlich immer noch mal so ein bisschen die Herausforderung, auf welchen Laden jetzt genau, ne? So Diskussionen wie, hast in der Innenstadt Lage, welchen Laden, wo die alle vorbeikommen und sich vielleicht informieren und wenn die dann aber zu Hause sind, kaufen sie, dann wird es auf eine falsche Umgebung zugeschüttet. Das sind aber alles so Kleinigkeiten, die wir gerade regeln. Am Ende ist es so, wir haben erkannt, dass der Impact halt von online sehr, sehr stark ist, sowohl in die Richtung in den Laden rein, als auch danach, also auch so im quasi After Sale oder sagen wir, nennen es Easy Second Pair, wenn wir alle deine Daten haben, dann können wir zum Beispiel dir ein Angebot machen, kauf doch noch zum Beispiel bei einer Gleitsichtbrille eine Lesebrille dazu. Das ist so ein Klassiker, ne? Leute kaufen eine Gleitsichtbrille, ich trage jetzt auch selber eine, ne? Und dann sagst du, ach, brauchst eigentlich noch eine Lesebrille, habe ich vergessen. So, oder du sagst, ich fand zwei irgendwie schön und ich habe nur die eine gekauft und dann ärgerst dich zu Hause, Mist, hätte ich doch nochmal die rote dazu genommen. Und dann kannst du sie halt sehr, sehr einfach auch direkt dann kaufen, musst nicht mehr deine Werte eingeben, wir haben ja alles von dir und dann geht das halt automatisiert. So, und das Thema Messung, ne, also Messbarkeit ist natürlich immer noch eine große Challenge mit zunehmendem digitalen Touchpoints. Also je mehr du quasi den Kunden schon irgendwo erfasst, und das ist zum Beispiel bei den Terminen sehr, sehr gut möglich, weil der Kunde sich quasi für den Termin ja anmeldet. Mhm. Und wenn er dann auch diesen Termin wahrnimmt, dann kannst du das natürlich in einer Reihe durchmessen. So, dann hast du natürlich noch Footfall, also quasi alle, die vielleicht online geguckt haben, aber dann einfach in den Laden reinlaufen. Was wir gerade tun, ist, wir rollen halt flächendeckend ein Thema aus, also eine Art Account. Wir haben eine Challenge so ein bisschen, gerade in Deutschland, weil die Geschäfte von der rechtlichen Situation her eigenständige Entitäten sind. Und da wir über medizinische Daten sprechen, bei den Sehwerten, brauchen wir halt immer die Permission, die Erlaubnis des Kunden, dass wir quasi übergreifend über mehrere Geschäfte seine Daten quasi benutzen können. Du als Kunde würdest aber warten, wenn du in München eine Brille gekauft hast und gehst dann 2 Wochen später nach Hamburg, gehst in den Laden rein, sag ich doch vor 2 Wochen bei euch eine Brille gekauft, dass die alles über dich wissen. Mhm. Das müssen wir gerade ermöglichen. Das machen wir über so eine Art Account. Das heißt, die Kunden haben dann einen Identifier und mit mehr von diesen Kunden werden wir noch mehr messen können. Ne? Ansonsten kannst du halt klassischerweise auch über Umfragen und Research quasi versuchen, dich dem immer mehr anzunähern. Ne? Also es ist ein Mix am Ende des Tages. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahren eigentlich eine nahezu 100% Messbarkeit irgendwie ermöglichen können.
Mhm. Aber das heißt, ihr holt jetzt nachträglich die Permission ein von den Kunden, dass ihr die Daten dann übergreifend teilen könnt. Ich meine, du hast mir auch einen Quartalsbericht geschickt, ihr habt 29 Millionen Kunden. Mhm. Schreibt ihr die an und sagt, hier, leg mal deinen Account an?
Das machen wir nicht, weil wir sind auf keinen Fall so diese Werbespammer. Ne? Also wir haben de facto schon ein paar Millionen Kunden, die eben über gerade digitale Touchpoints oder auch stationären sich registriert haben und wo sie Permission haben. Ansonsten so für den operativen Alltag kannst du das auch im direkten Gespräch dir ermöglichen. Also es musst heute jetzt nicht, wenn du aus Hamburg kommst und in München eine Brille kaufen möchtest, müssen die nicht sagen, nee, wir haben keine Werte von denen. Das kriegen wir schon hin. Aber es wird natürlich viel, viel einfacher auch für den Kunden. Und die Erwartungshaltung des Kunden ist es halt auch, ne? Also wenn du den Leuten erklärst, übrigens, du kannst dann dich überall gleich bedienen lassen, hast noch folgende Benefits davon, ne? Wir können dir super gut auch bei den Folgekäufen helfen und bei Fragen beim Kundenservice und so weiter, dann sagen die auch nicht nein. Ja. Ne? Und was wir nicht machen, ist halt irgendwie zu sagen, du kriegst jetzt irgendwie dreimal die Woche ein Newsletter oder so, ne? Das funktioniert nicht, das wollen wir auch gar nicht. Ganz im Gegenteil, das ist eher so, dass unsere Kunden das, was wir ihnen schicken, als tatsächlich Mehrwert meistens aussehen. Ne? Mhm. Wir haben ja ein Produkt, das ja deinen Alltag erleichtert.
Mhm. So, wir sind jetzt schon irgendwie von Digitalisierung direkt in Omnichannel reingerutscht. Ja. Ist ja auch nicht voneinander zu entkoppeln irgendwie. Beim Thema Digitalisierung, du hast jetzt gerade schon gesagt, das Thema Korrektionsbrille, Sehtest mit Handy-App kommt irgendwo bald dann vielleicht. Was sind denn schon Sachen, wo ihr sagt, das habt ihr schon ausgerollt oder ist gerade noch weiter in der Rollout-Phase, was so das ganze Thema Marketing-Technologie angeht?
Also wir haben ja auf dem Weg dahin, habe ich ja gesagt, einiges lösen müssen. Ne? Ja. So ganz, ganz wichtig ist halt für die Kunden das Thema, ist die gleiche Qualität gegeben? Und dafür brauchst du eigentlich eine Messung des Kopfes, weil nur wenn du weißt, wie der Kopf quasi geformt ist, ne, die Anatomie des Kopfes ist, kannst du die Brille auch richtig anpassen. Ja. Wenn es falsch ist, dann siehst du halt schlechter. Das haben wir schon gelöst, kriegen es also zur gleichen Qualität hin. Jetzt geht es noch darum, wie kriegst du eigentlich den Kauf vorbereitet, wie kriegst du das noch erleichtert? Also da sprechen wir solche Sachen wie, dass du Brillen virtuell anprobieren kannst. Haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber geredet. Ne? Das kannst du also bei uns inzwischen machen. Das machen über 10 Millionen Menschen pro Jahr. Ich glaube jetzt irgendwie 12 oder so letztes Jahr. Also eine wahnsinnig große Anzahl an virtuellen Anproben, die, und das ist das Spannende jetzt aus der Marketingperspektive, eben nicht nur notwendig sind, damit du halt zum Beispiel eine Brille online kaufen kannst, sondern die auch einen riesen Impact haben auf das Thema Conversion. Also wir sehen sowohl in der Conversion für Termine als auch in der Conversion für reine Online-Käufe ungefähr so 2 bis 3 Mal so hohe Werte, wenn die Kunden so einen digitalen Service wie virtuelle Anprobe nutzen. Ist aber auch irgendwie klar, weil du eine viel größere Bestätigung hast, dass dir das Ding auch steht. Und was ich besonders cool finde, weil es mich auch betrifft, ich glaube dich auch, weil du auch ein recht schmales Gesicht hast, ist das Thema, welche Fassung passt mir denn jetzt eigentlich? Also, ne, es gibt tausende Brillen, findest du mir eine cool, sagst du, oh, die hätte ich ganz gerne. Und dann findest du aber raus, dass die eigentlich viel zu groß ist für dich. Das ist bei mir zum meisten der Fall, wenn ich ein recht schmales Gesicht habe.
Kenne ich auch.
Kennst du, ne? Genau. So, dann ärgert man sich halt tierisch. Oder du stehst halt vor tausenden Fassungen und denkst, welche nehme ich denn jetzt eigentlich, welche passt mir denn? Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben eine Messmethodik, die misst quasi den Augenabstand. Du guckst einmal in die Kamera und dann, das nutzen wir halt auch für die Sehwerte. Das brauchen wir als einer der Sehwerte. Ne? Der Augenabstand, den brauchst du für die richtige Einstellung der Fassung oder der Brille. Und diesen Service oder diese Technologie nutzen wir jetzt auch als Filter. Das heißt, die Kunden können sich alle Brillen rausfiltern lassen, die ihnen passen. Und alle, die nicht passen, die werden gar nicht mehr angezeigt. Mhm. So. Das heißt, du kannst es halt sauber begradigen auf das, was wirklich dir passt und kannst dich entspannt dann durch das Sortiment surfen.
Mhm. Wie groß ist euer Anteil eigentlich an Brillen, die online schon verkauft werden? Also, dass ich gar nicht erst mehr den Touchpoint im Laden habe. Verratet ihr die Zahlen?
Also, der ist noch relativ klein. Mhm. Deshalb, ich kann dir so ein bisschen was sagen, was so die Marktzahlen sind. Ne? Wir reden in Deutschland so bei irgendwas so zwischen 2-4%.
Mhm.
Das ist auch relativ wenig gestiegen in den letzten Jahren. Ganz faszinierend. Also ich bin jetzt auch schon seit über 10 Jahren dabei und bin auch mal angetreten mit dem Thema, hey, wir werden das knacken. Es macht ja irgendwie auch Sinn, dass du sagst, gerade wenn du volle Geschäfte hast, wie kriegst du ein Stück weit ausgelagert. Deswegen ist für uns eben auch dieses Thema, wenn wir Sehwerte haben, wenn wir die Werte haben vom Kunden, viel, viel interessanter, eben quasi für den Folgekauf eine Option anzubieten, zu sagen, du sparst halt Zeit. Und dann ist der Online-Kauf etwas, was schon steigt in den letzten Jahren jetzt auch. Wir machen das ja auch erst seit ein paar Jahren, also ist auch nicht ganz so etabliert. Das heißt, Kunden müssen es auch mal lernen. Du brauchst so alle 3 bis 4 Jahre eine neue Brille. Du kannst ja ausrechnen, was das bedeutet, bis das alle verstanden haben, dass das halt geht, dass sie auch den Bedarf halt haben. Aber es steigt auf jeden Fall. Es ist aber definitiv ein Thema, das sieht man ja so ein bisschen im Markt, wenn man mal so guckt, was so rundherum passiert. Der pure Online-Kauf, also ohne, dass du irgendwie einen Touchpoint stationär hast, also ohne Omnichannel, ist sehr, sehr kompliziert und ja, die meisten sind eigentlich verschwunden, kann man quasi sagen.
Das heißt, ihr macht all die digitalen Sachen im Endeffekt, weil diese 2 bis 4% irgendwie nach oben zu schubsen, ist gar nicht wirklich ein Hebel, sondern ihr macht alles Digitale einfach, um die Conversion Rate auf der Fläche, die Umschlaghäufigkeit auf der Fläche zu steigern.
Also das ist sicherlich der größte Effekt. Ne? Wir machen das aber grundsätzlich genauso, wie der Kunde das möchte. Du hast auch Kunden, die sagen, ich möchte das komplett online kaufen. Das geht. So, gerade bei einer Einstärkenbrille, bei einer Gleitsicht ist es aktuell noch ein bisschen komplexer, wird noch ein bisschen dauern. Aber bei einer Einstärkenbrille ist es auf jeden Fall machbar, gerade mit niedrigeren Sehwerten, also wenn die jetzt nicht so hoch sind. Ich glaube jetzt mit -5, da würde ich schon sehr aufpassen. Merke ich auch, wenn die mal ein bisschen nicht sauber vermessen ist, dann kriege ich Kopfschmerzen und solche Sachen. Ne? Also das ist was anderes, als wenn du -1 hast. Aber am Ende des Tages ist uns das eigentlich Schnuppe, wo der kauft, sondern der soll halt glücklich sein. Und wenn er das Prior online macht, fein. Wenn er sagt, ich möchte das halt nutzen, um meinen Kauf im Laden vorzubereiten, so, dann ist es genau der Weg, den wir den Kunden ermöglichen.
Thema, was mir in dem Kontext auch einfällt, ist so dieses Thema Kundenbindung. Also du hast auch von dieses Beispiel genannt, die, weiß nicht, gehen dann in der Innenstadt wahrscheinlich in der Filiale vorbei, weil sie gerade in der Mittagspause Zeit haben und kaufen dann in der Filiale irgendwie vor Ort, die irgendwie um die Ecke ist. Wie loyal sind eigentlich bei euch die Kunden? Also wie loyal ist man seinem Optiker gegenüber?
Also du hast von die 90%, also ein bisschen über 90% Kundenzufriedenheit genannt. Das gleiche gilt halt auch für die Wiederkehrrate. Auch die liegt in diesem Bereich. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr loyal Kunden. Wir haben wirklich Kunden, die oftmals als Kinder kommen und inzwischen sind wir schon über 50 Jahre dabei, also die auch dann als Rentner quasi immer noch Kunde sind bei Fielmann. Da hast du schon eine große Anzahl. Du hast natürlich aber auch Wechselbewegungen im Markt. Ne? Du siehst halt viele neue Modelle, die an den Markt gehen, die eher so ein bisschen fashionorientierter sind. Du hast einen großen Unterschied zwischen Ballungsräumen jetzt hier in Berlin, wo wir gerade sitzen, oder eben ein bisschen ländlichen Regionen. Ne? Aber grundsätzlich sind wir schon der Optiker für die breite Masse. Deswegen ist auch mal so diese Frage nach einer Zielgruppe immer sehr schwer. Die kriegst du immer häufig gestellt, was ist eigentlich eure Zielgruppe? Sag ich so, alle. Ja, das ist Fluch und Segen. Das macht natürlich die Profilierung oftmals auch nicht ganz so einfach. Aber wir versuchen auch hier viel über verschiedenste Konzepte zu gehen. Ne? Sie haben auch schon solche Sachen getestet, dass wir einfach mal Pilotstores gemacht haben, auch hier in Berlin, wo wir gar nicht den Namen dran geschrieben haben und die Leute einfach begeistert waren von der Kollektion und dann im Nachgang gesagt haben, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass Fielmann so cool ist. Ja, also du siehst schon, es geht, aber es ist natürlich immer je nach Gegebenheit auch immer die Frage, wo die Leute halt dann bereit sind, auch hinzugehen. Na, aber grundsätzlich sehen wir schon, dass sie, selbst wenn sie zwischendurch mal weg waren, ganz, ganz oft auch wiederkommen. Ja? Und insofern funktioniert das Modell. Oh. Aber es ist eine ewige Herausforderung, definitiv, das auch immer wieder zu gewährleisten. Ne? Also du musst immer das Qualitätslevel hochhalten. Da steckt ganz, ganz, ganz viel drin in Richtung Mitarbeiter, weil das ist eigentlich der größte Benefit, den du hast. Ne? Also bei aller Digitalisierung, ich bin ein großer Fan und ich glaube, wir können viel helfen, aber es ist eben dieses, wir können helfen. Reine Digitalisierung, das rein digital zu machen, ist zumindest momentan noch super, super schwer. Es gibt so Länder, so Japan beispielsweise, sind halt, was dieses ganze Thema Fachkräftemangel anbetrifft, ältere Generationen schon deutlich weiter. Ne? Da gibt es Konzepte, kennst du auch aus dem Restaurantbereich, wo du bei so einem Roboter bestellst und wo du keinen Menschen mehr siehst. Ne? Sowas gibt es auch im Optikbereich inzwischen schon. Aber das sind so Sachen, die werden erst in den nächsten Jahren dann auch, denke ich, hier mal ausprobiert werden oder auch nicht funktionieren. Muss man einfach gucken.
Und beim Thema Digitalisierung war auch mein Eindruck, was ich mal von dir mitbekommen habe, ihr kauft auch sehr, sehr viel auf. Also das heißt, ihr, sag ich mal, ihr macht selber sehr, sehr viel, seid innovativ, aber da, wo ihr an Grenzen stoßt oder spannende Sachen findet, da gliedert ihr auch andere Unternehmen ein. Gibt es da irgendwas Spannendes, was ihr da in letzter Zeit gemacht habt?
Auf jeden Fall. Also erstmal so grundsätzlich haben wir die Policy, dass wir sagen, da wo es Themen sind, die sehr speziell sind, da versuchen wir es halt irgendwie selber zu bauen. Und da, wo wir sehen, es gibt halt Themen, die viele andere auch als Problem haben. Da gucken wir, oder als Herausforderung, da gucken wir halt auch, dass wir Sachen dann dazu kaufen. Es gibt so Bereiche, gerade im Technologieumfeld, die unsere Branche betreffen, wo wir uns auch über Beteiligungen entsprechend erweitert haben. Ein Beispiel ist das angesprochene virtuelle Anprobethema. Da haben wir halt schon vor Jahren in den heute Marktführer aus Frankreich investiert. Inzwischen sind da mehrere Optiker investiert. Wir waren damals der Erste. Super spannend. Die Roadmap geht sehr, sehr schnell voran, wenn du halt im Hintergrund Fachinvestitionen hast. Ne? Also wirklich auch sagen können, wir können dir helfen bei dem, in welche Richtung willst du gehen. Ein sehr spannendes Beispiel aus den letzten 2 Jahren ist Okomeda, ein Startup aus der Schweiz. Mhm. Und zwar geht es da um eine Thematik, die für uns ja nicht neu ist, aber die wir vorher nicht wirklich bedienen konnten, und zwar Augengesundheit. Ne? Also wir sind ja irgendwie so mal zwischen dem Spannungsfeld Fashion, Gesundheit und Handwerk, ne? Weil jede Brille ist individuell, deswegen ist es ja eine gefertigte, also ein Handwerksprodukt. Aber das Thema Augengesundheit ist gerade regulatorisch in den europäischen Märkten, aber auch in den USA, sehr stark getrennt. Das heißt, wenn früher ein Kunde gekommen ist und einen Sehtest gemacht hat und wir haben etwas gesehen im Auge, irgendeine Krankheit, dann mussten wir sagen, hey, geh doch bitte mal zum Augenarzt. So, du wartest aber in Europa stellenweise 2-3 Monate auf einen Augenarzttermin, wenn du gesetzlich versichert bist. Das ist natürlich super doof, wenn du wirklich was hast. Und Okomeda ist von Augenärzten gegründet worden in der Schweiz und das System ist relativ einfach. Wir machen quasi on top auf den Sehtest, machen wir ein Augenscreening. Das wird per Remote an Augenärzte geschickt, die zu diesem Verbund dazugehören. Die prüfen das, ich glaube innerhalb von 48 Stunden so ungefähr. Und dann kriegst du halt einen Befund, ob was ist oder ob da nur eine kleine Auffälligkeit ist oder gar nichts ist. Das heißt, entweder kannst du beruhigt auf deinen nächsten Augenarzttermin warten oder wenn du halt eben was hast, dann kriegst du in Richtung Fastlane etwas. Und was mich überrascht hat und wo ich auch sehr stolz drauf bin, ist, das wusste ich vorher auch nicht, es gibt halt Augenkrankheiten, daran kann man sterben oder man kann in den Augen sehen, dass du irgendwas hast, was wirklich gefährlich ist, also Herzinfarkt und solche Sachen. Der ist auch kein Mediziner, deswegen wage ich mich jetzt nicht zu weit raus, aber auf jeden Fall haben wir schon einigen hunderten Menschen das Leben retten können, weil wir halt Sachen sehr frühzeitig erkannt haben. Und ich glaube, das ist also ein sehr tolles Beispiel für, wo wir aus unserem eigenen Umfeld rausgegangen sind, wo etwas, was wir nicht selber machen konnten, wo wir uns erweitert haben. Und inzwischen haben wir eine Mehrheitsbeteiligung in Okomeda und das Thema wird auch flächendeckend gerade ausgerollt. Also es gibt schon ein paar hunderttausend dieser Scans, die wir gemacht haben. Und das ist für uns natürlich ein tolles Feld, wo wir Kunden glücklich machen können und gleichzeitig noch wieder ein weiteres, sagen wir mal, Businessfeld erschlossen haben.
Ja, das wäre direkt meine Frage gewesen. Ist das quasi so ein Service on top auf den Sehtest, der halt eben, sag ich mal, for free ist? Oder wird er über die Krankenkassen bezahlt oder müssen die da Selbstzahler? Wie ist das Modell dahinter?
Genau, also momentan zahlen die das noch selber. Ich glaube, so 50 Euro sind das in Deutschland. Und diese, aber es ist halt, ja, wenn du mal überlegst, dass du dafür halt ein wirkliches Augenarzt-Screening bekommst, ist das ein sehr geringer Preis. Wir denken halt immer aus der Kundenperspektive. Also wir haben jetzt gar nicht überlegt, wie können wir noch mehr Geld verdienen mit irgendwie auch Augengesundheit oder so. Ne? Klar sehen wir, dass natürlich weltweit einige andere Firmen in diesem Thema sehr versiert sind. Wir haben aber diesen Need gehabt des Kunden, der gesagt hat, ja, jetzt muss ich so lange warten. Jetzt habt ihr mir gerade gesagt, da ist wahrscheinlich was, aber ihr dürft mir nicht direkt helfen, weil es gesetzlich verboten ist. Und da haben wir überlegt, wie können wir das halt lösen. Und dafür haben wir die Firma Ventures, das ist ein eigener Venture-Arm, mit dem wir auch genau solche Investitionen machen. Und das ist ein sehr, sehr cleveres Investment gewesen, das uns jetzt halt hilft, auch unser Geschäftsmodell zu erweitern.
Dann lass mal zum Thema AI kommen, weil ich meine, es ist ja unweigerlich, also man kann ja nicht drüber reden, wir haben reden seit vielen Jahren ja auch bei euch drüber, auch noch bevor ChatGPT irgendwie öffentlich geworden ist. Und da passiert ja auch bei euch eine ganze Menge. Kannst du da mal so ein Update geben? Also so aus strategischer Sicht, wie schaut ihr da drauf? Was macht ihr da in der Praxis? Und vor allem halt eben auch, was macht ihr im Bereich Marketing? Das ist ja auch was natürlich viele Hörerinnen und Hörer hier im Marketing-Podcast natürlich auch ziemlich interessieren. Also gucken wir mal aus strategischer Perspektive erstmal drauf. Wie ist das Thema bei euch angesiedelt? Wo ist es angesiedelt? Hat da jemand den Hut für auf? Sind da alle verantwortlich für?
Okay, also ich jetzt mal ein bisschen ganz kurz Ramp-up. Für uns hat das Thema AI schon immer eine relativ relevante Rolle gespielt, schon seit mehreren Jahren, weil wir haben ja vorhin so ein bisschen über dieses Thema Messtechnologie gesprochen, den Kopf zu vermessen und auch zum Beispiel in Echtzeit so eine Brille virtuell anzuprobieren. In all diesen Themenfeldern spielen Large Language Modelle schon eine ganze Weile eine große Rolle, weil sonst würde das auch gar nicht funktionieren. Also das geht quasi nicht ohne. Dann hat uns natürlich genauso wie alle anderen in den letzten 2-3 Jahren, würde ich mal so sagen, im Kern beschäftigt, wie können wir Prozesse verbessern mit AI und haben schon viel ausprobiert. Wir haben endkundenseitige Services, wie zum Beispiel die Bildersuche, wo du ein Bild hochlädst und dann kriegst du ähnliche Brillen empfohlen. Das ist zum Beispiel, wo auch mit AI schon direkter Output auch für den Kunden erzeugt werden kann. Aber natürlich auch so hinter den Mauern eigentlich passiert ganz, ganz viel, ne? Also das, was wahrscheinlich viele andere beschäftigt, auch in Richtung Datenautomatisierung, Datenverbesserung. Wir haben bei Brillen eine riesen Challenge, dass die Produktdaten beispielsweise fahrfarbe sind von richtig gut, ne? So, wie beschreibst du so eine Brille? Aus was für Material ist sie? Welche Farbe hat sie und so weiter? Da kannst du vieles, vieles tun. Auch natürlich in Richtung Marketing-Automatisierung. Bin ich jetzt nicht ganz so firm wie du, Robin, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Das ist für mich natürlich ein wichtiges Feld. Da muss ich auch Spezialisten beginnen. Also insofern, tun wir da eines, das weiß ich. Auch gerade in Richtung Content-Erstellung und so weiter probieren wir vieles aus. Das ist ein Riesenthemenfeld. Was mich persönlich gerade treibt, ist tatsächlich eher so dieses strategische Blickwinkel auf das Thema AI. Wir hatten kurz bevor wir angefangen haben, so ein bisschen diskutiert, ne, wie wichtig ist eigentlich AI und brauchst du eine Strategy oder muss das eigentlich Core inzwischen sein? Ne? Ich bin bei dir, dass es tatsächlich eigentlich Kern sein muss, aber du brauchst in so einem großen Unternehmen, brauchst du zumindest am Anfang eine Strategie, die dich in die richtigen Leitplanken dir liefert. Und das ist genau das, was wir jetzt auch in den letzten Monaten stark vorantreiben. Wir wollen quasi allen die Möglichkeit geben, nicht nur auszuprobieren, sondern aktiv auch das zu nutzen. Wir haben viele, viele Beispiele, wo wir Leute auch ermutigt haben, Sachen schon mal zu tun. Und das wollen wir jetzt halt noch deutlich strategischer machen. Das heißt also auch den Rahmen zu bieten, ne, dass du das auch secure machen kannst, so dass du, ne, wir reden über medizinische Daten, wir reden über Kundendaten, da willst du auch nicht, dass da irgendwas passiert. Das halt zu covern, das ist ein wichtiger Aspekt. Und darüber hinaus brauchst du, und das ist halt so das, was mich gerade auch ganz stark beschäftigt, brauchst du aber auch Leute, die richtig radikal rangehen können. Und wir hatten ein bisschen vorher so ein bisschen Fachsimpel über AI-Coding. Das ist so ein Thema, wo ich gerade sehe, da gibt's eine Riesenrevolution. Und die gehen wir mit gerade und sehen, dass es unglaubliche Sprünge gibt. Erst einmal wie schnell, aber vor allen Dingen in welcher Qualität das funktioniert. Ne? Also da, wo du vorher eher so das Klassische gemacht hast, du hast irgendwie ein Produktteam gehabt mit einem guten PO, der sollte möglichst viel verstehen vom Business. Ne? Da waren wir auch gut schon in den letzten Jahren, dass wir unsere Leute aus der Fläche mit dazugenommen haben in solche Projekte und dadurch halt große Schritte gemacht haben. Aber das hat immer diesen Bruch immer noch, dass du so ein Developer-Team hast und dann liefern die alle 2 Wochen in einem Sprint dir dann ab, was sie gemacht haben. Mit AI und wenn du das benutzt, auch in Richtung Programmierung, verkürzt du die Zeiten unglaublich. Und das ist so eine Erkenntnis jetzt auch, du kannst halt auch, du suchst andere Profile. Du suchst halt deutlich mehr Menschen, die eher businessorientiert sind, so ein bisschen technisches Verständnis haben, weniger reine Entwickler, ne? Also du merkst halt, dass da ein großer Unterschied ist und dass du viel, viel schneller vorankommst, wenn du Leute hast, die das Business, also den Kunden viel besser verstehen. Die können sehr gut prompten und den Rest macht halt die AI. Nicht 100%, ne? Aber es ist wirklich faszinierend und ich kann jetzt nicht nur sagen, ich sehe das irgendwie, sondern ich habe das selber auch gemacht. Und
was hast du denn gebaut?
Ja, ich habe ein paar sehr clevere Leute um mich rum, die mir immer davon erzählt haben, dass sie das machen. Und ich habe dann selber mal angefangen und habe halt mit einem Spiel angefangen, ganz am Anfang. Das war so das Simpelste. Bau mal ein Spiel. Und inzwischen sind das halt wirklich Sachen, ja, so, ich baue halt tatsächlich jetzt irgendwelche, wo ich vorher Mockups irgendwie vielleicht mal gescribbelt habe. Heute baust du es halt schon und sagst, hier, guckt euch mal an, so soll es aussehen, in diese Richtung soll das gehen. Oder auch so kleine Sachen, die wir company-intern benutzen, ne? Also wo man früher eine Agentur beauftragt hat und gesagt hat, ich brauche jetzt für irgendetwas, brauche ich halt ein Tool, eine Software, was auch immer. Das kannst du mit AI alles selber bauen.
Mhm. Ja? Womit hast du das gemacht?
Also wir arbeiten momentan, oder ich viel mit Cursor. Mhm. Ja? Das ist so, also gibt's ja 2 oder 3 andere Sachen, die nicht gut sind. Ich finde spannend daran, dass du eine relativ saubere Oberfläche hast und dass du am Ende halt alle relevanten LLMs angebunden hast und auch frei wählen kannst, was du benutzt.
Mhm. Beim Thema Agentur klingt das natürlich bei mir direkt sofort. Inwieweit habt ihr auch bei euch das Thema Kreation da auch angepackt? Auch wie weit sind da auch jetzt so diese Zusammenarbeit mit Agenturen, was Kreation angeht? Forciert ihr, dass die mehr mit AI machen müssen? Probiert ihr viel jetzt auch selber aus? Wie ist da so eure Perspektive drauf und eure Vorgehensweise?
Also ich glaube, aktuell ist es noch so, dass wir viel in diesem eher so Massenbereich versuchen, auch mit AI Sachen zu machen. Im ganz kreativen Bereich haben wir aber auch Agenturen, die das benutzen. Ne? Also es ist ja heute auch super, also nicht mehr so trennscharf. Ne? Mhm. Also ich mag gar nicht mehr anzumaßen, dass ich irgendwie erkenne, ob das jetzt mit AI gemacht ist oder nicht. Ist ja am Ende auch Schnuppe, wie es ist. Ne? Also Hauptsache, es sieht gut aus und es funktioniert. Und insofern ist das schon ein wichtiges Thema. du wirst sicherlich dem Marketing-Leuten auch immer da die Wahl überlassen, was effektiver ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie Shopify das halt fürs Coding beispielsweise gesagt hat, wenn es mit AI besser machbar ist, macht's mit AI, ansonsten dürft ihr es auch anders machen, warum nicht auch im Marketing genauso? Also ich glaube, da geht der Trend auch hin. Ne? Es ist immer eher eine Frage der Akzeptanz, wie sind Leute bereit, sich neuen Sachen zu öffnen. Es gibt Sachen, wo es halt noch nicht so gut funktioniert, es gibt Sachen, wo es halt schon hervorragend funktioniert. Das Krasse ist ja eigentlich, das wissen wir beide, es ändert sich halt so rasant. Ne? Also wenn wir heute den Podcast in 2 Wochen anhören, kann es schon wieder sein, dass irgendeine neue Version ausgekommen ist von irgendeiner AI und wir sagen, wow, das ist der Game Changer, das hat sich wieder radikal geändert.
Mhm. Wie empfindest du das? Ist das, weil ich hatte jetzt die Diskussion letztens, ist es eine Revolution oder ist es einfach eine wahnsinnig schnelle Evolution? Wie empfindest du das? Weil gibt es aus meiner Sicht kein richtig und falsch.
Nee, gibt es glaube ich auch kein richtig und falsch. Es ist glaube ich auch jedem selbst überlassen. Es hat glaube ich mal ganz viel damit zu tun, wie man es selber schon erlebt hat. Ne? Also ich spreche heute auch über das Thema AI-Coding beispielsweise anders als noch vielleicht vor 3-4 Monaten. Mhm. Da habe ich schon gewusst, der ist aus einer strategischen Perspektive, sie kennt die Zahlen, ne? Was Amazon, was Google und so weiter announcen, was sie halt so machen, wie viel sie inzwischen übersetzen auf AI. Aber wenn du es selber gemacht hast, ist es halt nochmal ein anderes Verständnis. Und deswegen ist es für mich tatsächlich eine echte Revolution. Ja? Ich mache das ja auch schon ein paar Jährchen jetzt und habe so eine rasante Veränderung der Digitalisierung noch nie gesehen. Ich habe mal vor 3 oder 4 Jahren einen Vortrag von Tim Berners-Lee gehört auf der Web Summit in Lissabon und da hat er gesagt, dass 80% der Kinder, die heute geboren werden, einen Job machen werden, den es heute noch gar nicht gibt. Damals habe ich gedacht, okay, das ist so ein, kannst du auf ein T-Shirt drucken, Spruch. Inzwischen würde ich sagen, ja, glaube ich ganz fest dran.
Außer Optiker, der stimmt nicht aus.
Also, solange Leute Probleme mit ihren Augen haben, werden sie Brillen brauchen oder unsere Dienstleistung. Also insofern wird das noch eine ganze Weile halten. Aber Disruption gibt's halt überall.
Mhm. Ja, beim Thema AI bin ich halt auch so, meine eigene Lernkurve ist so wahnsinnig schnell da auch und bin immer wieder überfordert und dann arbeitet man sich rein und merkt, ach, die kochen auch alle dann doch nur mit Wasser. Ich finde das jetzt auch mal ganz spannend, weil bei euch ist ja eine extrem starke Kundenzentrierung da. Google geht hin und sagt, die haben vor ein paar Jahren gesagt, wir sind eine AI-First-Company. Kommt das bei euch auch oder ist das völlig undenkbar?
Nee, also ich glaube, wir sind vom Business her ganz anders. Ne? Insofern ist bei uns die Kundenzentrierung immer im Fokus und es wird sie auch bleiben, weil das ist einfach vor unseres Erfolgs. Aber das zum Beispiel mit AI zu verbessern, spricht überhaupt nichts dagegen. Deswegen ist es für uns eher ein adaptives Thema. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren ein super wichtiges.
Mhm. So, und beim Thema AI ist auch eins, womit ich mich im Moment sehr intensiv beschäftige, ist das Thema Customer Journey. Wie verändert sich die Customer Journey? Also so Thema LLMs, die Google ein bisschen Traffic weggenommen haben, weil die Leute anders suchen. Jetzt kommen die AI-Overviews und jetzt auch der AI-Mode bei Google, wo auf einmal dann halt die Antworten mit Bildern und sowas also schon direkt geliefert werden. Seid ihr an dem Thema dran? Merkt ihr, dass das schon was im Verhalten der Kunden bei euch verändert, dass sie halt eben mit anderen Fragen oder anders vorbereitet bei euch ankommen? Also seht ihr da schon irgendwo was?
Also wir sehen auf jeden Fall, dass sich das verändert, so wie das ja quasi jeder auch im Privaten irgendwie sieht. Wenn du das gesehen hast, was Google da announced hat für die USA, was jetzt auch bald nach Deutschland kommen wird, dann ist es ja am Ende des Tages wirklich eine radikale Veränderung der Suche. Klar sehen wir natürlich bei eher so informativen Suchen eine Veränderung, sind aber auch da gut platziert. Also wir sind für alle AIs eine Quelle, weil wir einfach guten Content haben. Daran arbeiten wir aber auch, das irgendwie noch anzupassen. Ne? Also da gibt es ja viele Sachen, die man auch gerade von den großen SEO-Agenturen sieht, wo man sieht, dass sich das verändert und wo wir entsprechend auch schauen, dass wir da up-to-date bleiben. Was jetzt das rein Kommerzielle anbetrifft, also dann wirklich in so Richtung Conversion, würde ich mal sagen, ist die Veränderung noch überschaubar, aber absehbar. Ne? Also ich glaube, es wird immer mehr in Richtung, wie du es gerade gesagt hast, der Journey gehen. Das heißt, dann ist am Ende eigentlich die Conversion dann der letzte Step, ne? Weniger getrennt wie heute. Was ich noch viel spannender finde, ist eigentlich, wir reden ja gerade darüber, dass Leute quasi von außen anfangen, ne? Was sicherlich auch viele tun. Aber viel spannender finde ich eigentlich, und das ist etwas, woran wir auch gerade arbeiten, dass du alles das, was danach passiert, also wenn der Kunde quasi dann virtuell deinen Laden betritt, ne? Wie kannst du das halt noch viel besser gestalten? Wir haben ja in den letzten Jahren immer, oder in den letzten 20, 25 Jahren, den Kunden gezwungen, permanent auf irgendeinen Button zu drücken. Ja, also ganz, ganz stumpf auf einen Button zu klicken, für das, bis im Warenkorb ist und dann muss er nochmal irgendwie dreimal klicken, bis er gekauft hat. Warum? Wenn ich das im Laden machen, also im physischen Laden machen würde, ja, und wenn einer sagen würde, übrigens, was ich nicht, 95% deiner Kunden gehen jetzt wieder raus, weil sie nichts gefunden haben oder nicht kaufen wollen, ne, das wird sie auch nicht akzeptieren. Und das Spannende wird jetzt eigentlich sein, dieses gute Erlebnis, das wir eigentlich bieten im Laden, eins zu eins oder in einer ähnlichen Form auch genauso zu ersetzen. Also wirklich mal ganz anders zu denken, seinem ganzheitlichen Ansatz. Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr von Rupert auf der K5 seinen Vortrag gehört hast. Mhm. Also in diese Richtung geht das eigentlich, dieses Non-Prompt-Shopping. Und was wir schon ausprobiert haben und was wir jetzt auch umsetzen wollen, ist für sich eine komplette Beratung, die alles inkludiert, was wir an Services haben. Ne? Also warum musst du dreimal eine Kamera gucken zum Beispiel, um deinen Augenabstand zu messen, dann nochmal die virtuelle Anprobe zu machen und am Ende nochmal für die Zentrierung der Fassung. Das reicht einmal. So. Und dann kann eine AI dir auch eine passende Fassung empfehlen, plus auch die Glasberatung im Zweifelsfall genauso gut machen. Und das versuchen wir gerade einmal hinzubekommen mit ganz, ganz viel Input auch aus dem, was wir ja aus dem normalen Geschäftsbetrieb wissen, also aus dem, was wir in unseren Stores mit unseren Mitarbeitern auch am Kunden machen. Und das versuchen wir für die Kunden, die sagen, hey, ich will jetzt vielleicht nicht vorbeikommen, möchte aber eine ähnlich gute Beratung bekommen, die analog zu dem ist, was ich eigentlich im Laden bekomme. Da sehe ich ein Riesenpotenzial. Noch mehr, wenn wir an dieses Zeitthema denken, ne? Wenn wir das hinbekommen, wäre das wirklich ein Gamechanger in unserer Branche. Ne? Und das ist, glaube ich, so analog eigentlich zu dem, was Google momentan macht, alles in eine Customer Journey zu verlagern. Genauso können wir das halt auch für unsere Sachen, die wir momentan online machen. Ne? Also, dass du nicht mehr sich mal klicken musst, sondern das kann quasi alles seamless, wie man so schön sagt, funktionieren.
Und dann fehlt eigentlich bei dem Thema mir noch der Dash-Button, den Amazon ja mal damals vorgestellt hat, der sich ja irgendwie nicht durchgesetzt hat. Ich glaube, es war auch Regulatorik-Thema, aber das wäre ja sowas, das hätte ich gerne bei Kontaktlinsen. Mhm. So, wenn ich die letzte Packung quasi aufmache, dann haue ich nur auf den Button und dann geht bei euch quasi die Bestellung raus. Kriegen wir das irgendwann hin?
Also, was du ja schon machen kannst, du kannst über so ein Subscription-Model kannst du ja schon deine Linsen auch abonnieren. Da funktioniert das de facto ja so, da musst du nichts mehr, musst du nicht mal einen Button drücken, das kommt dann automatisch. Aber grundsätzlich ist das immer eine gute Idee. Also ein Thema, wo wir auch schon tausendmal drüber nachgedacht haben. Ich fand das damals auch ganz charmant. Ich habe auch noch, glaube ich, zwei von diesen Dingern zu Hause, für Rasierklingen und für irgendwas anderes. Ich glaube, funktioniert aber nicht mehr. Aber es ist eine gute Sache. Am besten ist es doch aber eigentlich, wenn du es so bekommst, dass du gar nicht mehr darauf warten musst oder überhaupt dieses Bedürfnis hast, ne? Sondern dass du eigentlich, es kommt zu dem Zeitpunkt, wo du es benötigst. Das ist ja das beste Abo-Modell, das du eigentlich haben kannst. Gerade bei so einem Convenience-Thema wie Kontaktlinsen. Ne? Also keiner will seine Kontaktlinsen wirklich nachbestellen. Bin ich 100% bei dir.
Da ist nur das Problem, dass ich immer man sollte, glaube ich, einen Monat immer drin lassen. Ich verpeile diesen Zeitpunkt regelmäßig und deswegen hält meine Packung länger. Deswegen mache ich kein Subscription-Modell da. Aber deswegen, ich wäre der perfekte Kunde für einen Dash-Button.
Ja, das glaube ich. Also, du kannst ja auch den Zeitraum einstellen. Ne? Also das ist ja durchaus machbar. Pass auf jeden Fall auf. Mein Tipp, ich bin jetzt auch kein Kontaktlinsenträger, aber ich habe viele fiese Bilder gesehen. Also lieber sich an die Zeiten halten, die da draufstehen. Das ist auf jeden Fall der bessere Move. Aber wie gesagt, das Abo-Modell ist definitiv schon etwas, was in diese Richtung geht.
Beim Thema KI-Strategie, da hatten wir vorhin so ein bisschen im Vorgespräch eine bisschen unterschiedliche Perspektive, weil ich sage einfach mal ganz frei raus, eigentlich braucht kein Unternehmen eine KI-Strategie, sondern KI muss im Prinzip ein zentraler Bestandteil im Prinzip von jedem Prozess im Unternehmen sein. Also so immer die Frage, kann ich das mit AI nicht einfach ersetzen? Mhm. So, verstehe auch deine Perspektive, dass man sagt, nee, in einem Konzern muss man das ein bisschen höher aufhängen, man muss den Leuten ein bisschen mehr Orientierung und auch Leitplanken geben, damit das auch wirklich in alle Organisationseinheiten auch irgendwo mit reingedrückt wird. Wenn du jetzt so ein Szenario aufmachst, wo du sagst, okay, wir haben jetzt hier den virtuellen Optiker, der quasi eine Beratung macht auf einem ähnlichen Level wie die Kolleginnen und Kollegen in den Filialen. Sorgt das für Unruhe in der Organisation oder sagen die, boah, endlich weniger Termine? Also so, was macht das mit den Leuten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es so, dass wir, solange wir den Kunden glücklich machen, das alle gut finden werden. Und solange das luxuriöse Problem da ist, dass wir einfach wissen, dass wir viel mehr Kunden bedienen könnten, ist das ein sehr, sehr gangbarer Weg. Natürlich kannst du nicht langfristig Perspektiven abschätzen. Das weiß heute noch keiner, was in den nächsten Jahren passieren wird. Na, aber wir sehen ganz klar, die Leute werden immer älter. Das heißt, immer mehr Bedarf eigentlich an Brillen ist da. Die Jüngeren brauchen früher eine Brille. Das heißt, also diese Anzahl an Kunden steigt halt, die den Bedarf haben. Und das Zweite ist, wir haben halt immer noch einen riesen Fachkräftemangel in Europa. Es wird auch nicht besser. Ne? Also der Beruf Optiker ist jetzt nicht so sexy für viele, dass sie sagen, ich will das auf jeden Fall werden. Wir haben viele Azubis, aber es ist halt wirklich eine Challenge, das jedes Jahr wieder zu erfüllen und aufzufüllen. Insofern ist es halt eher eine Unterstützung in der Wahrnehmung. Aber es wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren verändern. Ne? Also in allen Branchen. Das hat jetzt wie relativ irgendwie mit Optik zu tun. Das, was ich gerade geschildert habe, ist für mich ein Szenario, das sehe ich generell im Handel, dass du immer mehr in diese Richtung gehen wirst. Aber es wird natürlich auch dauern. Dann hast du auch noch Befindlichkeiten oder Ambitionen der Menschen, ne? Wer macht das halt, ne? Also wer möchte mit einer KI sprechen? Wenn wir jetzt bald auf die Straße gehen, 100 Leute fragen würden, würden bestimmt viele noch sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, will ich gar nicht. Also es wird dauern, ja. Aber es passiert ja viel in Richtung Technologie. Auch die großen Konzerne pushen ja viele dieser Sachen auch gerade. Insofern wird sich auch das verändern. Und dann ist es einfach ein pragmatisches Mittel des Kunden auch zu sagen, wenn ich derjenige bin, der das möchte, dann mache ich das halt. Und wenn ich sage, ich möchte weiter in den Laden gehen, dann wirst du es auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch tun können. Ganz, ganz sicher. Bin ich mir hundertprozentig, bin ich fest von überzeugt. Aber was in 20 Jahren ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da bin ich auch in Rente. Vielleicht werde ich noch arbeiten, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir halt noch nicht vorstellen bei der aktuellen Entwicklung, was dann eigentlich passiert. Der Trend ist aber auf jeden Fall da.
Mit Stefan Wolk war es mal wieder Zeit, ein Vielmann-Update zu machen. Was ist bei Vielmann in den letzten Monaten passiert? Das letzte Update war nämlich im April 2024 und nach über einem Jahr mussten wir doch mal wieder nachhören. Das Spannende ist, es hat sich wahnsinnig viel getan und gleichzeitig an manchen Stellen auch relativ wenig. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, was ich mitgenommen habe. Wo es nämlich wenig getan hat, fangen wir damit einfach mal an, ist der Anteil der Online-Käufe, der direkten Online-Käufe, ist noch nach wie vor überschaubar. 2-4% habe ich noch irgendwo im Hinterkopf, was Brillen angeht. Im Vergleich dazu einfach wahnsinnig hohe Frequenz weiterhin in den Filialen und da die große Herausforderung, wie kann man das halt eben einfach effizienter abwickeln. Denn 50-70% der Offline-Käufe hatten Online-Touchpoint. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das heißt, die Herausforderung ist einfach, wie kann man einen großen Teil oder immer mehr von der Customer Journey online digital abbilden, um eine Entlastung auf den Filialen sicherzustellen und gleichzeitig auch das Thema Attribution hinzubekommen. Das heißt, diese Zuordnung, wo ist eigentlich der Verkauf drüber initiiert worden und wie ist eigentlich so eine Customer Journey dann? Nach wie vor eine Riesenherausforderung. So viel man geht halt eben hin und versucht immer mehr der Kundinnen und Kunden dahin zu bewegen, einen Account anzulegen, sodass man halt eben auch filialübergreifend online und offline das Ganze entsprechend auch durchtracken kann. Also First-Party-Daten, Zero-Party-Daten wären nur die Buzzwords, das zu forcieren. Ich glaube, alles andere wäre auch heutzutage Wahnsinn, wenn man nicht in diese Richtung gehen würde. 12 Millionen virtuellen Anproben 2024 habe ich mir auch mitgeschrieben. Und diese virtuellen Anproben sind nicht ein Mittel oder irgendwie ein nettes Gadget, sondern ist ein absoluter Conversion-Treiber. Das heißt, wer virtuell schon sich irgendwas vorkonfiguriert hat, ich glaube, das sind alle Händler, die Omnichannel-Ansätze haben, können das wahrscheinlich bestätigen. Alle, wo die Leute sich virtuell intensiv damit beschäftigen, die Conversion-Rate im Laden steigt exponentiell an. Also das dann halt eben auch zu forcieren und da halt eben auch Services zu bieten, die den Kundinnen und Kunden das Leben leichter machen. Für Menschen mit schmalem Gesicht halt eben Thema Augenabstandsmessung, dass man gar nicht erst in den Laden geht, vor dieser Riesenwand steht mit möglichen Brillen, die einem gefallen könnten. Und man sagt, ja, 80% fallen eh schon raus, egal wie schön ich sie finde, weil ich habe das falsche Gesicht dafür. Müsste halt irgendwie ein bisschen runder werden, vielleicht mal, das wäre so eine Perspektive. Auch da hat sehr, sehr spannend, es werden weiterhin hohe Investments auch gemacht oder viele Investments, um Lösungen zu finden, die das Leben der Kundinnen und Kunden leichter machen, Dinge, die man nicht selber entwickeln kann. Und natürlich ein zentraler Bestandteil von allen digitalen Strategien ist das Thema AI. Hier hatten wir anfangs unterschiedliche Perspektiven drauf. Brauche ich eine AI-Strategie? Ja oder nein? Ich sage, eigentlich braucht man keine. Stefan sagt, doch, man braucht eine, weil wir sind ein Konzern und wir müssen den Leuten das verständlich machen. Und da hilft eine AI-Strategie, sage ich mal, die Vision oder die Entwicklung zu verkaufen und auch die Leitplanken zu aufzuzeigen, damit es halt eben auch in die Organisation reingedrückt wird. Und auch bei Fielmann sehen sie sehr stark, durch AI verändert sich die Customer Journey. Das heißt, die Leute suchen anders, sie bewegen sich anders im Netz. Und die Antwort darauf ist es halt eben auch, einen digitalen AI-Assistenten zu haben, der dann im Prinzip auch einen Teil der Arbeit auf der Fläche abnimmt, wo dann entsprechend ich Frage-Antwort-Spiele, die ich sonst mit dem Optiker mache, halt eben auch in digitaler Form machen kann. Sehr, sehr spannend. Das Thema auch AI-Coding, da sehen sie großes Potenzial, halt eben auch entsprechend viel, viel schneller zu werden und nicht mehr in den 14-täglichen Sprints zu arbeiten. Und auch das Thema AI-Kreation ist natürlich ein extrem spannendes, wo hier eine ganze Menge gemacht wird. Was ich immer wieder spannend finde. Ich habe jetzt diesmal Strichliste geführt. Da hast du wahrscheinlich drauf gehört, was schreibt der hier die ganze Zeit mit? Ich habe Striche gemacht, wie oft Themen rund um Kundenzentrierung kamen. Das finde ich immer so dieses Faszinierende. Ich meinte an einem, ich weiß gar nicht, es ging irgendwie um Umsatzthemen und du hast gesagt, nee, wir haben das Potenzial, nicht 100.000 Brillen mehr zu verkaufen, sondern wir können halt eben 100.000 Kunden schneller glücklich machen. So, das ist immer wieder diese Perspektive, die ich immer so wahnsinnig faszinierend finde. Also am besten hörst du den Podcast einfach nochmal von vorne und guck mal, auf wie viele Striche du gekommen bist. Ich bin auf 7 gekommen, wo Stefan mal eben das Thema Kundenzentrierung immer wieder mit rein hat fließen lassen. Man merkt, es ist nach wie vor so ein krasser Kern der DNA von Vielmann. So, das habe ich mitgenommen. Was muss man noch ergänzen?
Ja, finde ich super. Du hast eigentlich den Kern mitgenommen. Wenn du dir bewusst die ganze Zeit merkst, der Kunde bist du, das ist ja unsere Philosophie. Genau das ist es. Und das steckt eigentlich auch hinterm allem. Ne? Also alles, was du gerade gesagt hast, gehe ich mit. Sicherlich muss man ein bisschen mal gucken, auch gerade bei dem Thema Beratung, ne, wie weit sich das wirklich verändern wird. Das wird alles ein Stück weit dauern. Aber diese Tendenzen sind halt da und das Potenzial ist enorm, auch hier noch den Kunden glücklicher zu machen.
Ein schönes Schlusswort. Und das ist etwas einfach, was jeder auch im Marketing mitnehmen sollte. Es geht natürlich, werden wir auch irgendwie an Kurzahlen, ROAS-Zahlen, Umsätzen, Leads, keine Ahnung was gemessen. Aber im Endeffekt geht es darum, den Kunden glücklich zu machen, weil dann braucht man nicht so viele davon und immer permanent neue wieder einzukaufen. Insofern, Stefan, vielen, vielen Dank mal wieder für die Einblicke.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Die Einblicke und Durchblicke oder sowas muss man beim Optiker-Kontext, ich weiß nicht genau, was da die richtigen Wortspiele gewesen wären. So, es war wieder ein großes Fest. Wir gucken mal, also in 12 Monaten, spätestens 16 Monaten, würde ich mal sagen, müssen wir uns auf jeden Fall wieder mal zusammensetzen. Dann hat sich das Rad wieder sehr, sehr schnell gedreht, vermutlich.
Super gerne.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergiss bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten, damit ich auch großen Vergnügen weiterhin hier dran habe. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.